Hallo und herzlich willkommen zum Alles wird gut Podcast. Bevor wir beginnen, möchten wir einige wichtige Hinweise mit euch teilen.
Dieser Podcast behandelt sensible Themen wie Selbstverletzung, Suizid und andere psychische Krankheiten. Natürlich versuchen wir grundlegend eine positive Stimmung zu wahren. Doch wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch heute mit diesen Themen zu befassen, hört bitte nicht alleine oder schaltet ab, wenn es euch zu schlecht geht. Zum Schutz unserer Identität verwenden wir Pseudonyme und nennen keine echten Namen von beteiligten Personen. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen, doch wir sind keine Psychologinnen oder Therapeutinnen.
Wenn euch die Themen sehr stark belasten oder triggern, zögert bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Erste Anlaufstellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Eure psychische Gesundheit ist sehr wichtig und es gibt Menschen, die euch unterstützen können.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Passt gut auf euch auf.
Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Alles wird gut. Dein Mental Health Podcast, um dich beim Hören gesehen zu fühlen. Mit Victoria und Lara.
Hallo Victoria.
Hallo Lara.
Wie schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute zu unserem zweiten Teil. Ich muss nochmal für uns kurz besprechen. In der letzten Folge, in unserem ersten Teil, haben wir über Grenzen setzen geredet, wie ich die quasi nach außen setze, ne? Und dieses Mal wollten wir ein bisschen ja damit weitermachen, wie man die auch innen setzt, würde ich jetzt mal so sagen.
Genau.
Für alle, die jetzt einschalten und sich wundern, hey, warum reden die jetzt plötzlich hier von dem zweiten Teil? Hört gern die Folge davor.
Ja, genau, die ist nämlich wie immer ein bisschen eskaliert und dann haben wir uns einfach dazu entschlossen, wir lassen das nicht liegen, wir machen weiter.
Genau, wenn wir einmal so drin sind in dem Thema. Und deswegen wollen wir uns heute, wie gesagt, mit dem Thema Grenzen setzen beschäftigen. Und ich sage das nochmal, in der letzten Folge haben wir alles unter dem Motto gehabt, bis hierhin und nicht weiter. Und heute wollen wir daran anknüpfen mit einem anderen, aber genauso wichtigen Gedanken. Ich bin mehr wert als das. Denn Grenzen setzen heißt nicht nur, Stopp zu sagen, wenn etwas zu viel wird. Es bedeutet auch, sich selbst so wertzuschätzen, dass man ungesunde Dynamiken gar nicht erst eingeht. Und wir alle hatten wahrscheinlich auch schon mal Momente, in denen wir zu lange geschwiegen, zu oft nachgegeben oder uns selbst zurückgestellt haben, aus Angst, dass wir andere enttäuschen oder aus Unsicherheit oder einfach nur aus einem tiefen Wunsch, dazuzugehören. Und irgendwann hoffe ich für alle, die zuhören, dass euch der Gedanke kommt, leise oder vielleicht auch ganz laut, ich bin mehr wert als das. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen. Also wie kann man den eigenen Wert wieder spüren? Wie kann man lernen, daraus klare Grenzen zu ziehen? Und was braucht es, um sich nicht mit weniger zufrieden zu geben, als man verdient? Deswegen machen wir es heute ein bisschen anders. Es gibt gar keinen Zahlenteil von meiner Seite. Ich frage dich einfach, Victoria, wie geht's dir heute? Und was sind schon mal so deine ersten Gedanken zu diesem Thema? Ich habe natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, die ich dann einfach so in den Ring werfen würde.
Super. Also, dein Einstieg ist schon mal super deep, hat mich richtig berührt gerade. Vielen Dank dafür. Und mir geht's gut. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag, einen sehr intensiven Tag beim Schwedischlernen und habe mir aber gesagt, ich power heute durch, Schwedisch gelernt, habe danach noch gearbeitet und jetzt machen wir den Podcast, weil ich weiß, dass ich morgen Ruhe habe. Also auch passend zum Thema heute habe ich halt gesagt, mal durchpowern ist definitiv gut, aber ich weiß auch, dass ich eine Pause brauche und die gönne ich mir dann morgen oder kann ich mir morgen gönnen, weil ich den Raum dafür habe. Also ja, Thema Grenze setzen, um andere nicht zu täuschen, zu enttäuschen. Wow, was ein Versprecher. Das ist ein großes Thema auf jeden Fall bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen, was halt so einhergeht mit auch Glaubenssätzen von wegen, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, bla bla bla. Und dann fängt man an, die komischsten Sachen zu machen und sich selbst zu sabotieren. Ja, also sich selbst, ja, leider, sich selbst Grenzen setzen ist für mich ein riesengroßes Thema. Ich finde es richtig, richtig gut, dass wir da heute nochmal gesondert drüber reden und dem Ganzen den Raum geben, den es verdient. Ja. Wie geht's dir denn? Und was sind deine Gedanken zu dem Thema innere Grenzen setzen?
Mir geht's auch gut. Die Arbeit war heute ein bisschen anstrengend. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich heute tatsächlich eine Grenze gesetzt, eine innere. Mhm. Weil ich zwar nicht gesagt habe, ich bin mehr wert als das, aber ich habe mir gesagt, ich brauche auch mal eine Pause. Ich wollte eigentlich noch nach der Arbeit zu meinem Pferd gehen, aber irgendwie war das körperlich nicht drin. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mein Körper ist es jetzt wert, dass wir mal eine Pause machen. Und dann habe ich mich einfach nur auf die Couch gelegt, ein bisschen ausgeruht und war noch was einkaufen. Und jetzt sitzen wir hier.
Ach, super.
Und deswegen finde ich, schön. Das ist doch diesmal ein positiver Einstieg, dass wir das beide schon geschafft haben. Nicht so wie sonst.
Ja, nicht so wie sonst. Strugglest du auch damit? Ja.
Ja, total mein Problem.
Ja, heute können wir mal mit einem positiven Beispiel einsteigen. Wie schön.
Und ich freue mich total, weil ich finde das Thema, also finde es gut, dass wir das nochmal so gesondert betrachten, weil es halt letztes Mal ja darum nur ging, wo ist es okay, eine Grenze zu setzen, aber jetzt auch nochmal auf diesen Fokus einfach, wenn man eine Grenze setzt, tut man sich selbst ja auch was Gutes. Und man muss auch sein Gehirn so ein bisschen umpolen, dass man auch mal Grenzen setzen muss, um auf sich selbst zu hören und sich nicht kaputt zu machen oder Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun will, nur damit andere einen mögen.
Ja.
Das finde ich ganz spannend. Und deswegen würde ich einfach mal für den Gesprächsstart eine Frage einwerfen. Gab es in deinem Leben einen bestimmten Moment, in dem du ganz bewusst gedacht hast, ich bin mehr wert als das?
Ja, also ich würde denken, für mich kam so dieser Moment, ich bin mehr wert als das, in einem philosophischen Kontext, dass ich mich gefragt habe, geht es nicht vielleicht um mehr als das? Also diese Frage kam so ein bisschen von hinten rum nach und nach angeschlichen, dass ich mich halt den Großteil meines jungen Lebens sehr unwohl gefühlt habe mit meiner Umwelt, mit meiner Familie, mit einigen meiner Freunde. Und dann in der Ausbildung bin ich ja dann in diese Mobbing-Situation auch geraten. Und da hat es dann schon angefangen zu dämmern, so die Frage, worum geht's ja eigentlich? Warum sind wir auf dieser Welt? Warum bin ich auf dieser Welt? Ich will mehr als das. Ich will nicht einen 9-to-17-Job und Geld verdienen und zweimal im Jahr in Urlaub fahren und alles, was ich mir gönne, ist, keine Ahnung, Mallorca. Das hat mir relativ früh gedämmert. Und ich glaube, daraus entstand dann so Stück für Stück dieses innere Grenzen setzen von ich habe keinen Bock auf oberflächliche Gespräche. Ich habe keinen Bock, meine Zeit mit sinnlosen Filmen zuzubringen. Ich will Dokumentation schauen. Ich will Philosophiebücher lesen. Ich will in der Natur sein. Ich glaube, so ging das los, Stück für Stück, würde ich sagen. Also es gab nie diesen Moment so von so einem akuten Trauma, wo ich danach dann dachte, nee, ich darf mehr als das haben. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass es das so in der Art nie gab. Weil ich glaube, das ist schon krass, wenn man im Leben so einen extremen Switch hat. Das gab es bei mir nicht, es war mehr schleichend. Ja.
Und fällt dir aber jetzt noch so eine Situation ein als Beispiel, die du im täglichen Leben hast, wenn dich irgendjemand was fragt und du dir dann so denkst, das ist es mir jetzt nicht wert? Also nur um vielleicht nochmal ein wirkliches oder so ein greifbares Beispiel zu nennen.
Ich war ja selbstständig als Videoproduzentin in Deutschland und durch diese Selbstständigkeit lernt man, was Zeit wert ist. Mhm. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass meine Zeit literally Geld wert ist. Ich musste mir überlegen, wie viel Zeit verbringe ich mit welchen Kunden, was bringt mir wie viel Geld ein, weil letzten Endes muss ich Steuern zahlen, ich muss meine Programme bezahlen, ich muss mein Essen bezahlen, meine Miete. Also in der Selbstständigkeit fängt man an, Zeit anders zu betrachten und auch meinen Wert als Expertin und auch als Mensch. Und da hatte ich Kunden, die anders gedacht haben als andere meiner Kunden. Die meisten meiner Kunden haben verstanden, was meine Zeit wert ist und wie Professionalität funktioniert und wie Expertise funktioniert, weil ich bin halt eine Expertin in diesem Bereich und das kostet was, period. Und da gab es Kunden, die dann eine Zusammenarbeit wollten für sehr viel weniger Geld. Und ich war bereit, darauf einzugehen unter der Bedingung, dass sie mir zuarbeiten, mehr zuarbeiten, als es andere Kunden müssen, die den vollen Preis bezahlen. Und während dieser Selbstständigkeit habe ich dieses innere Grenzen setzen und dieses ich bin mehr wert als das sehr intensiv ausgelebt, weil ich dann halt wirklich irgendwann sagen musste, pass auf, ich habe jetzt so viel Zeit da rein investiert, wir haben so viel gesprochen, ich habe jetzt lange auf deine Zuarbeit gewartet und es ist nichts gekommen. Ich kann dir jetzt Option A anbieten, dann hast du ein semi-unvollständiges Projekt, was du aber veröffentlichen kannst, was nicht an Qualität mangelt, sondern einfach nicht zu 100% dem entspricht, was du dir gewünscht hast, weil deine Zuarbeit fehlt. Ja. Oder Option B, du bekommst nichts, weil ich habe sonst nichts. Mhm. Und es ist unglaublich, wie viele mit Option B gegangen sind, die wirklich gesagt haben, dann habe ich lieber nichts als etwas, was mir nicht zu 100% passt.
Okay.
Und das, obwohl sie ja auch selbst so viel Zeit investiert haben, das verstehe ich bis heute nie. Aber ja, während meiner Selbstständigkeit gab es diese Momente, wo ich wirklich mich hinsetzen musste und dann auch viel mit meinem Mann gesprochen habe. Was bin ich wert?
Mhm.
Was ist meine Zeit wert? Ist es gerade das noch wert, da weiter dran zu arbeiten? Und es war so hart, dann meine Kunden und Kundinnen anzurufen und zu sagen, es tut mir leid, ich kann nie mehr mit dir zusammenarbeiten. Also wenn du mir jetzt nochmal Summe X überweist, dann geht das. Aber ansonsten übersteige ich hier gerade komplett meine Kapazitäten. Und das ist krass. Das war krass.
Das ist ja nochmal anders, weil ich finde, das ist ja so ein materieller Wert auch, weil ja da noch Geld dran hängt. Das ist mein Beispiel voll niederwertig. Bei mir geht es nicht um Geld.
Nein.
Nee, aber ich verstehe das, veranschaulich das sehr, sehr gut. Und das ist nochmal ein anderes Level. Yeah. Bei mir geht es eher darum, also ich hatte auch nicht so diesen einen Moment, oder es gab vielleicht viele Momente zwischendrin. Das ist auch eher so ein Prozess gewesen. Und ich würde sagen, der hat bei mir sogar schon in der Schule angefangen. Also ich war ja schon immer gestört, aber auf mich selbst achten und feststellen, welche Dinge ich scheiße finde und wofür ich meine Zeit nicht verschwenden will, das konnte ich schon in der Schule. Also wenn dann immer alle gesagt haben, ja, willst du abends noch mit feiern gehen? Habe ich jetzt gesagt, so, nee, habe ich keine Lust. Beziehungsweise ich habe nicht mich getraut zu sagen, ich habe keine Lust, das habe ich jetzt. Jetzt würde ich sagen, das ist nicht meins, will ich nicht mitgehen. Damals habe ich natürlich dann immer diese White Lies benutzt, ne? Mir geht's nicht gut oder erst zugesagt und dann kurzfristig vorher abgesagt und so. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das dieses ist, ich bin mehr wert als das, aber meine Zeit war mir einfach mehr wert. Und jetzt in meinem Erwachsenenleben habe ich tatsächlich, wie lange habe ich gebraucht? 10 Jahre? Um mich von einer Person zu lösen. Das war auch im Kontext mit den Pferden und ich war halt eine Reitbeteiligung. Und ich habe halt sehr viel gemacht. Also eigentlich ist es so, wenn du bist halt eine Reitbeteiligung, du beteiligst dich ja an dem Pferd. Und ich habe halt sehr viel meiner Zeit und meines Geldes rein investiert, was ich nicht hätte tun müssen, weil ich ja trotzdem einen Betrag bezahlt habe, um halt an diesem Pferd beteiligt zu sein. Aber irgendwann ist es dann halt passiert, ich habe das Futter geholt und wer schon mal Pferdefutter geholt hat, das sind halt 20 bis 30 Kilo Säcke. Ich bin immer zu dem Futterhandel gefahren, dann musst du die Säcke vom Auto in den Stall schleppen, das Geld bezahlen, dann habe ich so eine Sachen wie Physiotherapie oder so für das Pferd bezahlt, weil es mir das einfach leid getan hat. Und ich hatte davor irgendwie schon 1-2 Jahre immer so, dass ich gesagt habe, nee, darauf habe ich keine Lust mehr, weil ich habe dafür nichts bekommen, außer irgendwie einmal im Jahr ein Dankeschön. Aber davon kann ich mir auch nichts kaufen. Und
ja, literally.
Da habe ich mir wirklich gedacht, nee, ich bin mehr wert, als irgendwie eine billige Arbeitskraft zu sein, die da das Futter ranschleppt und sich um das Pferd kümmert. Und dann ist es ja jetzt eh gekommen, dass ich mein eigenes Pferd habe. Aber ich habe tatsächlich, ja, sehr lange gebraucht, bis ich dann gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Und ich habe auch nicht dieser Person gesagt, ich finde es total scheiße, dass ich das Futter holen muss und dass du nichts für dein Pferd tust, sondern ich habe dann halt einfach gesagt, ich kann das jetzt zeitlich nicht mehr, weil ich mein eigenes habe. Was, wenn ich halt so drüber nachdenke, halt eigentlich auch vielleicht nicht richtig ist, weil man der Person das vielleicht auch mal sagen sollte, aber eigentlich, ja, bin ich gerade wahrscheinlich auch zu selbstkritisch, aber ich bin da jetzt raus Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich bin halt mehr wert als das.
Definitiv. Und by the way, ist es auch nicht unsere Aufgabe, andere Personen zu fixen.
Genau. Und das steht mir ja auch nicht zu, ihr zu sagen irgendwie, also ich finde es blöd, dass du das nicht machst und das nicht machst.
Also ich denke schon, es stände dir zu, aber es ist nicht schlimm, wenn du es nie machst.
Nee, genau.
So
ich bin
da
jetzt
eher formulieren.
Raus,
emotional. Also, ja, genau. Das ist großartig. Das ist richtig
aber
gut.
Aber es hat ziemlich lange gedauert. Also ich war halt ziemlich lange da Reitbeteiligung. Und es ist mir erst in den letzten 3-4 Jahren ist es mir halt aufgefallen, dass ich das irgendwie mache. Und in den letzten 1-2 Jahren war dann dieser Wunsch da, das aufzuhören. Aber ja, das konnte ich auch nicht von heute auf morgen. Und dann habe ich mich lieber noch ein bisschen, ja, mein Körper noch ein bisschen zu Tode geschuftet, bevor ich irgendwann gesagt habe, nee, das geht jetzt nicht mehr.
Oh, ja.
Ist immer ganz schwierig. Aber das finde ich auch irgendwie so ein bedeutenden Moment, dass man einfach mal dran denken soll, ist es mir das jetzt wert? Was habe ich davon? Und ja, bringt es mir irgendwas in meinem Leben? Nichts, dass es mir, also nicht, dass es mir die Jahre davor nichts gebracht hat, aber jetzt irgendwie war es nicht mehr so wie früher.
Ja, und das ist total spannend auch, dass du sagst, das war ein langer Prozess. Also du warst dir ja dessen schon eine Weile bewusst, dass du das eigentlich gar nicht machen willst. Und das ist richtig gut. Ich merke das gerade in der Kommunikation mit anderen Freundinnen auch, dass die sich sehr viel selbst bashen für Dinge, die sie nicht schaffen zu ändern. Und ich erinnere sie dann immer ganz liebevoll dran, wie großartig ist das bitte, dass du dir dessen überhaupt bewusst bist.
Ja.
90% der Menschen sind sich überhaupt gar nicht bewusst, nur durch dieses Bewusstsein, dass wir eine innere Grenze überschreiten, dass wir uns selbst manipulieren oder uns selbst zu sehr zurückstellen. Nur auf dieser Grundlage können wir überhaupt etwas ändern und uns dann dafür zu bashen, dass es nie von jetzt auf gleich geht, weil wir sind uns doch dessen bewusst, warum können wir es nie ändern? Ja, weil wir so halt nie funktionieren. Also es ist völlig okay, dass es so lange gedauert hat und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie gerade mindestens eine Hörerin da draußen ganz tief durchatmet und sich denkt, oh, die hat auch 10 Jahre gebraucht. Okay, da bin ich nicht alleine.
Ja, und selbst jetzt fühle ich mich immer noch schlecht, wenn ich die Person dann sehe. Also das ist ja eine berechtigte Entscheidung. Und wenn jemand zu mir sagen würde, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür, dann würde ich sagen, ja, ist in Ordnung, achte auf dich. Aber nicht jede Person nimmt das ja so wahr. Und ja, ich bin aber schon stolz, dass ich das geschafft habe.
Das darfst du auch wirklich sein. Ja, das ist wirklich toll.
Das ist schwer und genau, die Erkenntnis ist aber der erste Schritt dahin.
Ja.
Und dann kann man einfach versuchen, sich da irgendwie von zu lösen. Oder man muss sich ja auch nicht aus bestimmten Situationen immer sofort rauslösen. Man kann ja auch einfach nur überlegen, kann ich mich vielleicht erstmal nur ein bisschen rausnehmen? Oder also hilft es mir schon, wenn ich einfach eine Grenze setze und sage, ich komme nicht mehr 5 Tage die Woche dahin, sondern nur noch 2 oder 3. Das, man muss ja nicht von jetzt auf gleich alles sofort beenden. Das finde ich irgendwie ganz wichtig, wenn man Dinge tut, weil man einfach eine Verantwortung übernommen hat und halt auch nicht Nein sagen kann. So wie ich. Oder wenn jemand fragt, so ja, könntest du dann noch mit mir da und dahin fahren, irgendwas einkaufen? Und ich mir dann denke, naja, eigentlich habe ich halt keine Zeit, mein Tag war anders geplant. Aber ich sage dann halt ja und plane meinen ganzen Tag um dann mit der Person irgendwie einkaufen zu fahren oder irgendwo hinzufahren, weil ich gerne auch mit der Person dann Zeit verbringen möchte. Oder ich dann mir denke, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist die vielleicht wütend auf mich oder die hilft mir dann nicht, wenn ich mal Hilfe brauche oder so. Das sind aber halt falsche Gedanken.
Ja, ich würde sie gar nicht als falsch betiteln, so Bewertung können wir auch super gerne einfach aus unserem Sprachgebrauch rausnehmen.
Was ist denn dann?
Es sind Gedanken, die dir nicht weiterhelfen. Es sind Gedanken, die in dem Moment einfach nicht hilfreich sind. Egal, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, die helfen dir nie. Und dann kannst du nach Gedanken suchen, die dir helfen. Sowas. Also entweder du polst es positiv um, dass du sagst, ich bin ein guter Mensch, ich mache das jetzt für die Person und das wird mir ein gutes Gefühl geben. Punkt. Kannst du auch machen. Natürlich ohne, dass man sich selbst belügt. Das wäre optimal. Oder man kommt halt zu dem Schluss, es geht mir jetzt damit scheiße und ich mache es trotzdem. Das kann man auch machen. Das mache ich auch oft, wenn ich jetzt irgendwie arbeite oder manchmal zwinge ich mich auch zu Kreativität, weil es halt mehr oder weniger mein Job ist. Und im Nachhinein genieße ich es dann auch oft, aber in dem Moment denke ich mir manchmal, ich finde das gerade scheiße, ich mache es trotzdem. Das ist jetzt so mein Gedanke. Ich weiß, dass es mir nicht wahnsinnig gut tut, wenn ich das jetzt tue, und ich mache es trotzdem und das ist okay. Also bei diesem ganzen innere Grenzen setzen Thema finde ich es halt auch immer super wichtig, weil wir uns ja schon selbst bashen die ganze Zeit. Ja. Weil wir ja schon mit dem Mindset durch die Welt laufen, wir sind nicht gut genug und wir werden nicht geliebt und wir sind auch nicht liebenswürdig. Dass wir dann, wenn wir schon dann doch nachgeben oder ja es nicht geschafft haben, Nein zu sagen, oder eben doch diese körperliche Grenze überschreiten und wissen, eigentlich tut uns das jetzt nie gut, aber wir machen es halt jetzt trotzdem, weil es irgendein anderes Bedürfnis vielleicht befriedigt, dass wir dann sagen, ja, es ist okay. Es ist okay, du hast jetzt die Grenze überschritten und es ist okay. Und beim nächsten Mal mache ich es anders. Selbstliebe.
Haben wir auch schon eine Folge dazu.
Thema Selbstliebe. Vorletzte Folge.
Das hängt alles zusammen bei uns.
Immer. Immer. Ich musste auch vorhin an das Thema Trauer denken, wo du meintest, was zu beenden, wie das, was du jetzt beendet hast, diese Reitbeteiligung. Du hast ja was verloren. Und es ist auch okay, dass das einen Moment gedauert hat, bis du dich davon lösen konntest und jetzt auch im Nachhinein da was passiert, noch emotional, dass du sagst, ja, manchmal bin ich traurig oder wütend oder was auch immer für Emotionen da kommen. Das ist normal, Veränderung bedeutet oft Verlust auch.
Ja.
Und das ist dann auch okay, wenn man da mal nicht so schöne Emotionen fühlt. Und wenn das dann schwer ist, diese Grenze durchzusetzen, weil diese nicht so schönen Emotionen damit verbunden sind, ist total menschlich.
Und am Ende geht es mir aber trotzdem gut mit der Entscheidung.
Und das ist das Wichtige.
Also ich merke das, dass es mir einfach extrem den Druck rausgenommen hat. Und das war eine Grenze, die ich einfach setzen musste, weil sonst hätte mein Körper irgendwann gestreikt.
Ja.
Weil es körperlich halt nicht geht.
Ja.
Daran sollte man immer denken, dass man sich selbst dann betrachtet und auf die Signale seines Körpers hört und dann manchmal auch eine Grenze setzt. Weil so sagt man ja auch, ich bin mehr wert als das. Ich höre auf mich und meinen Körper. Und das bringt mich gleich auch zu meiner nächsten Frage. Also wir haben ja schon geklärt, was bedeutet Selbstwert bzw. Selbstliebe für uns in unserer Folge 13. Und wie hängt es halt mit dem Setzen von Grenzen zusammen? Aber ich glaube, wir haben das schon aufgelöst, oder? Magst du nochmal deine Gedanken dazu teilen?
Voll gerne. Also ich versuche es kurz zusammenzufassen, was es für mich halt bedeutet. Wenn ich mich selbst liebe, wir haben ja damals schon drüber gesprochen, du vertrittst Körper, ich vertrete Geist. Also du achtest dann sehr auf deinen Körper und mir ist tatsächlich mein Geist zu schützen wichtiger als mein Körper. Und wenn ich mich selbst liebe, dann bedeutet das, ich bin mir erstmal bewusst, was mir gut tut und was ich brauche, damit es mir gut geht. Und dann entsprechend Grenzen zu setzen, bedeutet eben, dass ich alles ausschließe aus meinem Leben, was mir nicht gut tut. Was nicht bedeutet, dass man sofort jeglichen Kontakt zur Oma oder zu der komischen Tante abbricht, sondern dass man eben guckt, okay, wo kann ich Dinge aus meinem Leben entfernen? Wo ist das möglich? Ist nie immer möglich. Wo kann ich dann, wenn das nie möglich ist, was in mir verändern, damit ich damit besser umgehen kann? Was nicht bedeutet, dass wir uns noch mehr anpassen und noch mehr geben, sondern was bedeutet, dass wir lernen, innerlich Mauern, also wortwörtliche Grenzen in unserem Inneren hochzuziehen, die uns vor unserem Umfeld schützen. Dass wir lernen, Reframing im Kopf zu betreiben, was ich vorhin gesagt habe, mit dem nie auch noch zusätzlich selber bashen, sondern dann eben sagen, du hast es jetzt gemacht, das macht dich jetzt in dem Moment zu einem guten Menschen und es ist okay und das nächste Mal entscheidest du anders. Also uns auch nicht noch zusätzlich selber zu stressen und selber zu belasten mit Schuldvorwürfen und all dem. Auch das ist Selbstliebe. Und ich fühle mich gerade wie ein absoluter Hypocrite, das hier zu sagen, weil ich die ganze letzte Woche mich selber gebasht habe, was ich für ein absolut fauler, unzuverlässiger, furchtbarer Mensch bin. Hormone lassen grüßen. Also das ist mal leichter und mal schwerer. Im Moment fällt es mir gerade wieder sehr leicht. Und manchmal fällt mir das sehr, sehr schwer, mich selbst vor mir selbst zu schützen. Das ist auch noch richtig schlimm. Aber so, ja, so würde ich das, glaube ich, für mich zusammenfassen. Willst du noch deine Version mit Körper zusammen?
Ich glaube, ich habe das davor schon, glaube ich, gesagt. Also genau, die Selbstliebe ist ja für mich halt vor allem, ich tue meinem Körper was Gutes. Und halt mit dem Setzen von Grenzen hängt es bei mir halt damit zusammen. Ich sage nicht zu jeder Aufgabe ja, wenn mich jemand fragt, ob, weiß nicht, kannst du, drei Leute fragen mich, ob ich in einer Woche bei Umzügen helfen kann, zum Beispiel. Würde ich vielleicht bei dem dritten sagen, du, also in meiner Traumvorstellung würde ich zu dem dritten sagen, total gerne, aber ich habe die Woche schon zwei Umzüge und das schaffe ich einfach körperlich nicht. Ich kann einen Kuchen vorbeibringen oder so. Also das ist für mich diese, und deswegen setzt man die Grenzen, dass man einfach dann nicht zusammenbricht irgendwann, weil man sich zu doll aufgeopfert hat für andere.
Ja.
Und mir kommt dann halt noch so diese Frage, warum fällt das uns so schwer? Also ist es jetzt irgendwie aus der Kindheit entstanden oder ist es halt auch dieses soziale Umfeld, was man einfach hat und wo man dann nicht sagen kann, nee, ich möchte das jetzt nicht machen oder mir geht's nicht gut, ich kann das nicht. Warum können wir das einfach nicht? Die allumfassende große Frage.
Girl, hold my tea. Pass auf.
Kommt jetzt wieder eine Buchempfehlung?
Hör auf, mir die Wörter aus dem Mund zu nehmen. Okay. Ich kann nicht mehr, oh mein Gott, ich wollte wirklich gerade sagen, ich alle zwei Folgen sage, lest dieses Buch. Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Wenn dieser Podcast irgendwann mal groß rauskommt, dann möchte ich bitte eine Beteiligung an den Tantiemen für dieses Buch. Wirklich. Nee, also ich bin ja wirklich religiös Verfechter von diesem Buch und ich bin mir zu 100% sicher, dass das 90% aus unserer Kindheit kommt. Der Rest kommt dann von so kleinen Sprenkel, additional Traumata, über die Jugend hinweg, weil ich glaube, als Erwachsene sind unsere Trauma schon so tief in uns verwurzelt, da ist nicht mehr viel zu machen. Also wenn als Erwachsene noch zusätzliche Trauma wie dann wirklich Krieg oder schlimme Übergriffe passieren, dann wird das sicherlich noch was dazu hinzufügen. Aber so grundsätzlich diese Glaubenssätze kommen aus der Kindheit, aus Liebesentzug, aus Bedürfnissen, die nicht befriedigt wurden. Ich höre auch gerade das Hörbuch Der Mythos des Normalen von Gabor Maté. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, dieses Buch. Und der hat das sehr schön zusammengefasst, indem er meinte, wenn man ein hochsensibles Kind hat, dann sind diese Bedürfnisse dieses Kindes hochkomplex. Und selbst wenn die Eltern der Meinung sind, sie befriedigen die Bedürfnisse ihres Kindes, kann es immer noch sein, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht befriedigt werden. Weil ein Kind kann sich nicht artikulieren. Ein Kind, ein vierjähriges Kind kann nie zu seiner Mama gehen und sagen, Mama, vorhin, als ich in der Küche war und mit dem Löffel gespielt habe, hätte ich mir wahnsinnig gewünscht, dass du mit mir zusammengespielt hättest. Ich habe dich auch gefragt und dann hast du gesagt, du hast keine Zeit und das hat mich extrem verletzt. Das kann ein Vierjähriger halt einfach nie sagen. Der erfährt diese Ablehnung in diesem Moment, der für ihn emotional besonders wichtig war, weil dieser Löffel in dem Moment total wichtig war, erfährt er als Liebesentzug. Und je hochsensibler und je unsensibler die Eltern dann sind, desto schlimmer sitzt das Trauma. Und das ist bei mir halt ganz, ganz extrem. Meine Eltern waren objektiv betrachtet gute Eltern. Und sie konnten meine Bedürfnisse nicht befriedigen. Und das hat in mir einen Mangel an Selbstliebe verursacht, der einen lebenslangen Schaden hinterlässt. Mhm. Das ist einfach so. Und da kann man niemanden Vorwurf machen. Da ist ein Kind in eine Familie geboren worden, wo das Kind nie reingehörte, Fragezeichen. Dann höre ich wieder Stimmen, die sagen, ja, aber wenn dir das nie alles passiert wäre, dann wärst du ja auch nie so, wie du heute bist. Ja, ich hätte auch gerne auf Trauma verzichten können, danke. Mhm. Aber ich weiß definitiv, dass mein ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, niemand mag mich, ich muss arbeiten, damit ich mich ausruhen darf, das kommt aus meiner Kindheit. Definitiv. Nichts davon ist in der Schule entstanden. Es wurde in der Schule nur bestätigt. Mhm. Leistungsdruck. Und das dann im Erwachsenenalter zu verarbeiten, braucht halt übelst viel Kraft und wahnsinnig viel Bewusstsein, weil wir leben ja einfach nur danach. Wir sind ja einfach nur danach programmiert. Und es funktioniert ja auch, wenn ich mir das mal angucke, wie mein Leben, bis ich 25 war, funktioniert hat, mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ich gebe überall 120% und alle Menschen lieben mich. Ist ja toll. Mhm. Also es wird ja auch noch belohnt. Bis dann eben der Burnout kommt oder das Hinterfragen vom Wert des Lebens selbst. Bis dann diese großen Fragen anfangen zu dämmern und man sich fragt, was will ich eigentlich vom Leben und wann bin ich denn eigentlich glücklich? Und dann fängt das Kartenhaus langsam an zusammenzufallen. Ja, und deswegen, ja, glaube ich, dass das in der Kindheit liegt und dass das richtig scheiße ist, um jetzt mal hier richtig krass zu werten, aber es kotzt mich einfach an, dass ich das mit mir rumschleppen muss. Mhm. Und da wirklich monatlich diese Zusammenbrüche habe. Aber es ist, wie es ist und es wird besser, Stück für Stück. Obviously, ich konnte Kunden anrufen und sagen, pass auf, ich bin mehr wert als das. Das ist schon für mich ein großer Erfolg. Und ja, das sind so meine Gedanken dazu.
Und dann würdest du natürlich auch sagen, wenn wir das aus der Kindheit mitgenommen haben, dass das auch noch der Grund ist, warum es uns heute noch schwerfällt, Grenzen zu setzen. Obwohl wir unseren Wert eigentlich kennen. Also ich finde einmal diese kindlichen Traumata, die man mit sich rumträgt, aber auch schon das soziale Umfeld. Wenn man dann irgendwie Leute hat, die sagen, oh, hast du mich gar nicht mehr lieb? Oder auch wenn die nur so einen Satz sagen, der irgendwie im Spaß gemeint ist. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber irgendwas, was trotzdem verletzt, also nur so dahingesagt ist, aber trotzdem irgendwie verletzt, wo man sich denkt, hätte ich jetzt mal geholfen? Oder na gut, dann mache ich das alleine, ich schaffe das schon irgendwie, sowas. Das finde ich auch, dass das soziale Umfeld das dann schon beeinflusst und dann muss man entweder lernen, das an sich abprallen zu lassen, weil die haben ja gerade dann in dem Moment eine quasi Abfuhr erhalten und müssen ja auch irgendwie mit diesen Gedanken und Gefühlen klarkommen, also das muss man sich dann auch sagen, vielleicht hat er das ja gar nicht so gemeint oder die, das war aus der Situation heraus, oder man muss halt was dagegen kontern oder ja. Deswegen finde ich, das soziale Umfeld ist halt auch immer sehr schwer, wenn man nicht mit Menschen zu tun hat, die so wie wir sind und das verstehen. Wenn mir jemand sagen würde, du, ich kann das gerade einfach nicht, dann ja, ist doch in Ordnung. Ich habe ja nur gefragt. Also ich denke auch immer, wenn ich jemanden frage, muss ich ja auch mit einem Nein rechnen. Mhm. Ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder sagt, ja klar.
Glaubst du, dass dein Umfeld das auch macht? Wenn dich jemand fragt, glaubst du auch, dass sie damit rechnen, dass du Nein sagen könntest?
Ja, klar.
Okay, das ist eine gute Erkenntnis.
Ja, aber ich sag halt selten Nein.
Aber immerhin weißt du, dass es prinzipiell okay ist, Nein zu sagen. Das ist schon mal gut.
Sie sind, glaube ich, alle erwachsen genug, um zu wissen, wenn sie sagen. Also wenn sie eine Frage stellen, dass ich auch Nein sage. Aber ist ja trotzdem dann immer mein eigenes Gefühl. Ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich Nein sage.
Ja,
ich denke, die haben an mich gedacht, die wollten was von mir. Ich bin ein bisschen wichtig. Ja.
Oh, und dann muss man sie
fallen lassen.
Ja, das ist auch dieses typische, ich möchte gerne gefallen und ich möchte gerne Aufmerksamkeit, ohne jetzt, dass es der Ego-Trip ist, sondern wirklich so ein ganz unterschwelliges Bedürfnis von, da war, wie heißt das, Urvertrauen da. Als ich das Wort gehört habe und verstanden habe, was das bedeutet.
Urvertrauen?
Da war, ja.
Urvertrauen da in war mich für selbst, mich dann,
nee, alles gut. Da war für mich dann klar, was mein Problem ist. Urvertrauen entsteht in den ersten 2 Lebensjahren. Mhm. Wenn, und im Grunde ist es ziemlich einfach, die Psychologie und Biologie weiß das heute. Man hat Babys erforscht, man weiß, wie Menschen funktionieren. Hormone machen Sachen im Körper etc. Und im Grunde ist es so, wenn ein Kind innerhalb der ersten 2 Lebensjahre nicht permanent gekuschelt, geliebt und jedes einzelne Bedürfnis sofort befriedigt wird oder halt sobald es möglich ist, ist kein Urvertrauen da. Und man wächst auf ohne das Vertrauen, dass sich um einen gekümmert wird. Und das ist, was uns fehlt. Wir glauben nicht, dass sich Menschen um uns kümmern würden und wir glauben nicht, dass wir es wert sind, dass sich um uns gekümmert wird. Weil uns das in den ersten 2 Jahren unseres Lebens klar und deutlich vermittelt wurde. Und das ist so traurig, ja. Weil es sind nur fucking 2 Jahre. Es sind nur 2 Jahre. Wir reden hier nicht von 18 Jahren Brust geben. Wir reden hier von den ersten 2 Jahren. Ein hilfloses, nicht bewegungsfähiges, sich nicht artikulierendes Wesen auf dieser Welt willkommen heißen. Das ist alles, was eine Mutter machen sollte. Mhm. Und ich rede jetzt hier nie von psychisch belasteten Müttern so. Wenn ihr wirklich psychische Probleme habt und euch das total überfordert, so, I get it. So, das Umfeld ist da auch mit drin. Es ist nicht nur die Mutter. Auch das Umfeld kann diese Bedürfnisse befriedigen und dem Kind dieses Gefühl vermitteln. Die Mutter muss das nicht allein tun. Aber ja, als ich das begriffen habe, da hat es ganz schön geklickt bei mir. So, dass ich für den Rest meines Lebens einen krassen Schaden habe. Und dann habe ich angefangen mit diesem Self-Parenting, was ich auch schon mal erzählt habe, dass ich mich selber in den Arm nehme und mir selber immer wieder sage, du bist es wert, dass dir geholfen wird. Du bist es wert, dass dich jemand lieb hat. Mhm. Und du bist auch Liebe wert, wenn du anderen Menschen sagst, dass du gerade keine Zeit für sie hast, ja, oder dass du ihnen gerade nicht helfen kannst. Das macht dich nicht zu einem liebensunwürdigen Menschen.
Krieg das mal in deinen Kopf rein.
Wirklich, überzeug mal dein System davon, weil dein Nervensystem ist ja, das ist schwer, weil das Nervensystem ist ja davon überzeugt, dass das die Unwahrheit ist. Wie krass, das muss man sich mal überlegen. Wir reden hier von physischer Ebene. Wir reden nicht von irgendeinem spirituellen Hokuspokus, Energien, bla bla. Das Nervensystem überreagiert. Deswegen reagierst du so. Mhm. Ich finde das so faszinierend. Sorry, das war ein Deep Dive.
Alles gut.
Aber ich,
sehr interessant.
Ja.
Wobei ich mir jetzt so denke, oder das klingt so, als würde man irgendwie den Eltern nur die Schuld geben. Also ich denke dann auch immer, die sind doch nicht schuld, dass ich so gestört bin. Aber also Schuld ist auch eine, die haben das Beste versucht oder haben das getan,
richtig,
was sie für richtig hielten. Die waren ja auch noch nie Eltern.
Richtig.
Also zumindest bei mir nicht. Genau. Ich bin die ältere Schwester. Ich war das Erste, ich war das Versuchskaninchen. Nein. An mir wurde ausgetestet, ob Sachen funktionieren oder nicht. Also genau, man darf denen keine Schuld geben in dem Sinne, aber das ist schon krass.
Verantwortung.
Dass Babys so viel aufnehmen.
Ja, es ist Verantwortung. Ich gebe meinen Eltern auch keine Schuld, aber ich gebe denen die Verantwortung dafür. Mhm. Es war deren Verantwortung, mich zu beschützen. Die haben mich auf die Welt gebracht.
Ja.
Und Punkt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Da ist auch nichts, wo ich jetzt hingehe, mit dem Finger drauf zeige und sage, ihr habt versagt. Nee, es ist einfach scheiße. Es ist, wie es ist und ich mache das Beste draus. Fertig. Also, da ich war emotional und das darf man auch sein. Ich hatte eine sehr lange Phase, wo ich extrem wütend auf meine Eltern war. Und das musste ich auch sein, um mir selbst gegenüber fair zu bleiben, weil das ist einfach was, wo man mal fucking pissed sein darf. Und jetzt mittlerweile ist es okay. Es ist halt, wie es ist und ich deal damit. Und das beinhaltet auch, dass ich mir selber jetzt Grenzen setze und mich trotzdem lieb habe.
Genau, und wir haben ja auch schon gesagt, Erkenntnis ist der erste Schritt dorthin.
Ja.
Und wir wissen ja schon um die Gefühle und Gedanken, womit ich gleich zu meiner nächsten Frage komme. Wie gehen wir mit Schuldgefühlen oder Angst um, als zu viel oder egoistisch wahrgenommen zu werden. Weil das ist auch immer so mein Gedanke, wenn jemand jetzt irgendwie fragt, kannst du mir dabei und dabei helfen? Und meistens sage ich ja, weil ich nicht als egoistisch klinge, wenn ich irgendwie sagen würde, naja, aber ich hatte eigentlich geplant, dass ich jetzt den Nachmittag auf der Couch liege und ein Buch lese oder eine Serie gucke oder einen Film gucke oder ich wollte einfach nur spazieren gehen, dann, dass die Menschen dann denken, das ist aber ganz schön egoistisch, denk nur an sich selbst und ich brauche Hilfe. Dabei will ich auch immer noch differenzieren zwischen lebensnotwendiger Hilfe, da bin ich jetzt nicht, da sage ich nicht, ja, ich wollte eigentlich auf der Couch liegen. Du brauchst eine Fahrt ins Krankenhaus? Nee, geht gerade nicht.
Ist gerade nicht drin.
Kann ich nicht. Ich muss auch mal an mich selbst denken. Aber ich meine, so eine...
Ich muss auch mal an mich selbst denken. Oh mein Gott, das ist...
In dieser Situation natürlich dann, nicht, aber... Ja, dieses, kannst du mit mir einkaufen gehen oder kannst du mir, weiß ich nicht, am Samstag helfen, aus dem Baumarkt einen Sack Erde zu holen oder so, keine Ahnung. Irgendwie so eine basic, alltäglichen Sachen. Ja, das ist halt... schwierig. Ich versuche das dann immer zu verdrängen oder mir halt einzureden, das ist meine Taktik, mir zu sagen, wie würde ich mich fühlen, wenn mich jemand oder wenn ich jemanden frage und mir dann so jemand antwortet und sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Wäre man vielleicht im ersten Moment ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil man nicht mit gerechnet hat, aber dann würde ich mir halt auch sagen, ich habe ja eine Frage gestellt, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Damit hätte ich ja rechnen müssen, dass die Person Nein sagt. Also das ist so ein bisschen meine Strategie, mich da, also die Rollen tauschen, weil ich selbst wäre nicht wütend, wenn ich jemanden frage und die Person dann halt sagt, ich kann jetzt nicht und eine Grenze setzt.
Ja, finde ich, das ist eine gute Strategie, finde ich total sinnvoll, so einen Perspektivwechsel mal, um sich selber irgendwie ein bisschen runterzuholen.
Ja, und wenn dann die Person das nicht so annehmen kann wie ich, dann sage ich mir, okay, dann gehört die vielleicht nicht in mein Leben, wenn die nicht erwachsen damit umgehen kann, wenn ich eine Frage gestellt habe. Oder man spricht irgendwie noch mal ein paar Tage später drüber und fragt, du sag mal, was war denn da los oder so, ne? Also jetzt auch nicht, die sagen einmal nein und dann so, nö, will ich nicht mehr befreundet sein. Das soll natürlich auch nicht das Ziel sein. Aber ich hoffe, ihr versteht, also, was ich meine.
Ja.
Das ist so ein bisschen,
ich verstehe es,
mein Gedanke dahinter und meine Strategie, wie ich mit diesen Schuldgefühlen oder dieser Angst, die dann unwillkürlich ja immer aufkommt, umgehen würde. Und bei dir?
Bei mir kommt es auch auf die Situation drauf an. Ich tue mich sehr schwer damit, wenn Freunde meine Hilfe brauchen, gerade mit einem emotionalen Thema, und ich dann sagen muss, ich kann es gerade nie. Früher hätte ich auch immer gesagt, ja, ich bin sofort für dich da, und war danach völlig leer und völlig zerstört und müde. Und das möchte ich nie mehr, weil ich auch weiß, dass ich meinen Freunden eine extreme Hilfe sein kann, wenn ich emotional verfügbar bin und wenn ich wirklich für sie da bin und mich jetzt nie einfach nur zwinge, weil es halt jetzt gerade irgendwie sein muss. Und auch da differenzieren wir natürlich zwischen, ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch oder eine Panikattacke, ich brauche dich gerade, und mich kotzt mein Mann gerade mal wieder an, zum 5. Mal diesen Monat. Ich muss mich mal kurz auskotzen. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ja, auch da musste ich in der Vergangenheit oder habe ich jetzt in der Vergangenheit angefangen, endlich mal Grenzen zu setzen, weil manches einfach echt zu weit ging und ich dann sagen musste, ich kann das nicht mehr leisten. Und mit den Schuldgefühlen umzugehen, fällt mir sehr schwer. Und für manches brauche ich dann tatsächlich mein Crying Ritual, was ich schon ein paar Mal erzählt habe, wo ich mich dann hinsetze und erstmal heulen muss, weil eben... ich habe so einen Ort, vielleicht hilft das, wenn ich das Menschen erzähle, ich habe so einen Ort, wo im Inneren, wo meine inneren Kinder versammelt sind, den ich besuchen kann. Und ich distanziere mich als erwachsene Victoria von meinen Kinder-Victorias, weil ich weiß halt, dass die auf eine bestimmte Art und Weise reagieren aufgrund der Traumata, die ich als erwachsene Victoria aber einordnen kann, kognitiv als überflüssig, als emotional drüber, nicht hilfreich, etc. Und wenn dann so eine Situation ist und ich als erwachsene Victoria eben einschreite und sage, bis hierhin und nicht weiter, ich bin mehr wert als das. Und ich spüre, wie meine inneren Kinder anfangen, komplett Rampage zu gehen, weil sie eben dieses Programm hochfahren von, jetzt riskierst du unser Leben gerade.
Ja.
Wir werden nicht mehr geliebt, wenn du das machst. Niemand hat uns mehr lieb. Niemand hat uns so schon lieb. Wir haben so hart dafür gekämpft, dass diese Person uns lieb hat und du zerstörst gerade alles. Und dann gehen die komplett Rampage. Und dann muss ich eben, möchte ich, will ich, mache ich, gehe in diesen Ort als erwachsene Vanessa, nehme mich selber in den Arm, nehme meine inneren Kinder im Arm, entschuldige mich bei denen und sag denen halt, wie leid mir das tut, wie leid mir dieser Schmerz tut und wie sehr ich das aber machen muss, um uns zu beschützen für die Zukunft. Weil ja alle wissen, dass es uns damit nie gut ging. Und das hilft mir. Also so gehe ich mit dieser Extremschuld um. Und ansonsten, wenn es eher um oberflächliche Sachen geht, dann mache ich das tatsächlich so wie du auch. Dass ich mir überlege, okay, wie würde ich jetzt reagieren? Wo wäre meine Priorität? Wie verletzend könnte ich das wahrnehmen, wenn mir das jemand sagt, dass die das gerade nie wollen oder nie können oder was auch immer. Und dann ist es meistens schon so mit dem Schulterzucken, ja, es ist eigentlich undramatisch, also ist alles gut. Denke ich, weil dann kann man es auch in einem Gespräch verargumentieren, wenn es für die Person doch schlimmer war als erwartet, dass man sagen kann, ja, ich kann halt nur von meiner Perspektive aus einschätzen und von meiner Perspektive aus wirkte das jetzt nie so schlimm, wenn ich dir da absage. Wenn es aus deiner Perspektive so schlimm war, dann tut es mir ehrlich leid. Das, ja.
Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Strategie. Wie gesagt, ist immer situationsabhängig. Und weil wir gerade so über Strategien und Entwicklung sprechen, ich noch so einen ganzen Fragenkatalog, ein paar Fragen. Und gibt es etwas, das dir geholfen hat, dich selbst ernster zu nehmen und mutiger deine Grenzen zu vertreten?
Mein Frauenkreis.
Okay. Also,
100%.
Müssen nicht alle einen Frauenkreis suchen? Oder einen Männerkreis?
Ja. Wenn, ja.
Also irgendein Ort, an dem man sein darf, wie man ist. Oder der
noch und darin bestärkt
genau,
wird.
Genau, und der noch aufbaut.
Ja, genau. Definitiv. Mein Frauenkreis. Es gibt ein paar YouTube-Channel, die kann ich auch gerne mal empfehlen. Also der eine heißt Einzelgänger, klingt deutsch, ist aber auf Englisch. Der andere heißt Heinz, aber mit H-I-N-D-Z geschrieben. Auch Englisch, auch super gut. Und ansonsten Bücher, eine Menge Bücher. Die haben mir so dieses kognitive Grundwissen gegeben von, ich bin mir kognitiv all dessen bewusst. Und der Frauenkreis hat dann das in die Realität überführt und mir in der Realität gezeigt, wie es sein kann, wie es ist, wenn Grenzen respektiert werden und sogar wertgeschätzt werden. Das ist ein super schönes Gefühl. Also ohne meinen Frauenkreis wäre ich nie so geheilt, wie ich es heute bin, definitiv. Hast du noch zusätzliche Tipps? Gibt es bei dir was bei dir geholfen hat?
Nicht wirklich. Also wie gesagt, ich habe ja 10 Jahre gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen. Halt dieses sich in andere reinversetzen und überlegen, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn ich das mal nicht mache, wenn ich mal auf mich selbst höre. Was hat mir noch geholfen, mich selbst ernster zu nehmen? Nicht viel anscheinend. Das ist eine schwierige Frage. Warum habe ich die überhaupt aufgeschrieben? Ich bin noch dabei, würde ich sagen. Und mutiger, auch meine Grenzen zu vertreten, bin ich auch noch dabei. Man kann nur daraus lernen, indem man das auch tut. Indem das System gesagt bekommt, ich sterbe daran nicht, ich lebe noch. Ist meine Welt jetzt zusammengebrochen?
Oh mein Gott.
Nein. Also
ja,
man muss es
das ist, glaub ich,
machen. Und,
Der wichtigste Satz, der gesagt wurde hier, period. Ja.
Wiederholung.
Das war definitiv der wichtigste Satz überhaupt. Man muss es machen, damit das Nervensystem begreift. Es ist nicht life-threatening.
Ja. Genau, und auch wenn es sich in dem Moment scheiße anfühlt und vielleicht auch danach noch ein bisschen, aber man überlebt das ja und man stirbt ja nicht dran.
Ja.
Und das ist vielleicht so meine Strategie. Und ich habe noch zum Abschluss eine Frage. Wie kann man anfangen, den eigenen Wert wieder zu spüren, wenn man sich klein und unsicher fühlt? So als Tipp für unsere Zuhörenden oder auch an mich selbst oder auch an dich, weil manchmal fühle ich mich schon noch klein und unsicher. Ich fühle mich manchmal nicht erwachsen, aber es ist wahrscheinlich mein inneres Kind, was dann wieder zum Vorschein kommt.
Ja, eigentlich fast immer, wenn man sich nicht wie man selbst fühlt, ist es das innere Kind, was dann übernimmt. Ja.
Aber wie kann man das jetzt im Alltag vielleicht mal auflisten, was man alles kann, was man alles für andere Menschen tut, dass man einen Wert hat?
Ich hätte jetzt auch gesagt, was wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dieses Victory-Buch, also dieses Journal, wo man seine Erfolge aufschreibt, seine Entwicklung, wirklich nur die positiven Sachen, ohne jetzt Toxic Positivity zu betreiben, darum geht es nie, sondern wirklich, wenn man sich danach fühlt, dieses Buch in die Hand nehmen und aufschreiben, ich habe heute das und das geschafft oder ich bin gerade stolz auf mich, weil ich habe gerade das und das geschafft und ich habe jetzt so ein Buch, das habe ich 2021 angefangen. Und da jetzt zurückzulesen, wenn ich das lese, was ich da reingeschrieben habe von Anfang bis jetzt, dann schwillt mir die Brust. Das kannst du wissen. Danach kann ich rausgehen und Bäume ausreißen, weil es wirklich so, nothing can fucking stop me, wenn ich sehe, woher ich mal gekommen bin. Das kann ich wärmstens empfehlen. Und ich glaube, ansonsten muss jeder und jede für sich so ein paar Strategien entwickeln, die erstmal im Alltag Stück für Stück helfen. Und Bewusstsein, wie gesagt, ist schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Weil von dem Bewusstsein her könnt ihr halt schauen, was kann ich jetzt gerade machen, dass es mir besser geht? Und kann ich das machen? Schaffe ich das, das umzusetzen? Und wenn nie, warum? Und dann wächst daraus Stück für Stück Veränderung.
Genau, und was mir noch gerade so einfällt, sich keinen Druck machen. Also nicht das Versuchen von heute auf morgen zu ändern, sondern einfach sich Zeit geben. Das, es gibt vielleicht Menschen, die das von heute auf morgen können, aber das geht, glaube ich, nicht bei allen.
Ist kein Standardmaß. Das geht nicht. Für mich ein schönes Beispiel ist Sport. Ich weiß, wie krass gut mir Sport tut. Und ich rede hier nie von ins Gym gehen, 2 Stunden lang pumpen, sondern ich rede wirklich von 20 Minuten. Bisschen Bauch, Beine, Po, bisschen Core-Übungen, um die Muskulatur zu stärken, um den Rücken zu entlasten. Ein bisschen Yoga, bisschen Dehnung. Mehr nie. 20 Minuten am Tag. Was glaubt ihr, wie oft ich das in den letzten 2 Wochen gemacht habe?
Einmal oder zweimal?
Einmal habe ich es geschafft. Also, ich könnte mir innerlich die Grenze setzen, anstatt jetzt morgens, nachdem ich mit meinem Hund draußen war und was gegessen habe, direkt mich an meinen Rechner zu setzen und 5 Stunden durchzuballern, einfach mal 20 Minuten mehr nehmen und meinem Körper was Gutes tun. Und das fällt mir so unfassbar schwer. Es fällt mir so schwer. Und diesen Kampf, in Anführungszeichen, kämpfe ich, seit ich mit meinem Mann zusammen bin, weil mein Mann ist Sportler. Und der hat mir viel beigebracht und mich viel dahin gebracht, so wie gesund Sport ist. Und ich sehe es ja auch bei ihm, wie gut es ihm geht und wie stark er ist und was er alles schafft im Alltag, wo ich wahnsinnig struggle. Ich meine, ich habe jetzt gerade heute Muskelkater, weil ich gestern 2,5 Stunden auf dem Boden sitzend eine Fußleiste angemalt habe und dabei halt öfter mal aufstehen musste und mich dann wieder hinsetzen musste. Das ist traurig, Leute. Das ist richtig traurig. Und da möchte ich wieder weg, aber dafür muss ich mir halt selber die Grenze setzen, zu gucken, keine ständigen Horrorfilme, sondern stattdessen tu was Gutes für deinen Körper. So, weil ich tu mental, tue ich mir sehr viel Gutes, aber, ne, Körper und Geist und so.
Ja.
Ja, aber es ist ein langer Prozess.
Das ist der richtige Weg, nicht zu sagen, ich mache das jetzt jeden Tag 20 Minuten, sondern man kann ja auch nur mit einmal in der Woche 20 Minuten oder einmal in der Woche 10 Minuten
anfangen, ja.
Man muss schon auch ein bisschen Disziplin haben, glaube ich, aber man sollte das nicht von heute auf morgen alles versuchen, weil dann ist es nämlich umso trauriger, wenn man es nicht schafft.
Genau, da gibt es so ein schönes Bild, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wo wir über Lebensdruck, Lebensträume und Druck hatten wir auch schon mal eine Folge, wo wir über dieses Bild gesprochen haben, wo zwei Leitern in der Grube stehen und die eine Leiter hat ganz viele Stufen, ganz viele kleine Stufen und die andere Leiter hat riesig groß voneinander entfernte Stufen. Beide führen raus aus der Grube und ist halt so ein Sinnbild für viele kleine Schritte, machen es sehr viel leichter, schneller ans Ziel zu kommen als riesig große. Also wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich mache ab nächster Woche jeden Tag 2 Stunden Sport, forget it.
Forget it. Das würde der Körper auch gar nicht mitmachen.
Deswegen,
glaube ich.
Nee. Deswegen bleibe ich bei im Moment ist mein Ziel, einmal die Woche 20 Minuten zu schaffen. Und dann freue ich mich auch, wenn ich das schaffe. Und dann merke ich auch, wie gut mir das tut. Und dann komme ich hoffentlich Stück für Stück wieder dahin. Weil ich war schon mal da, dass ich das fast täglich gemacht habe. Und habe es halt durch die Auswanderung verloren. Das war einfach zu viel. Aber ja, jetzt Stück für Stück wieder aufbauen.
Genau, und so ist es auch mit Selbstwert und Selbstliebe. Und dann kann man auch die Grenzen dafür setzen.
Genau.
Wenn du keine Fragen oder noch andere Dinge hast, die du gerne sagen möchtest, würde ich sagen, dass wir für heute durch sind von meiner Seite.
Aber
du kannst gerne noch etwas dazu sagen, wenn du möchtest.
Ich fand's einfach wild. Also, es war sehr wild. Aber ich glaube, wir haben eine gute Grundlage gelegt für innere Grenzen setzen und Selbstrespekt und so. Ist schon wichtig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber mit dir zu sprechen. Und ich fand deine Fragen einfach, holy hell, deep shit, Lara.
Ja, dachte ich mir auch, die waren ein bisschen zu krass. Aber die kamen mir so in den Sinn,
weil
ich
die
wahrscheinlich selbst gerade stelle. Ich dachte, dann schreibe ich die einfach auf, lass uns drüber reden.
Ja, wirklich mega gut. Mega gute Fragen. Ich hoffe, ihr da draußen, die jetzt zugehört haben, ihr habt euch diese Fragen für euch auch beantwortet. Das wäre gut.
Ja.
Packt die mal in euer Journal.
Wäre gut, wenn ihr die auch beantworten konntet.
Und die wiederkehrenden Buchempfehlungen und auch die YouTube-Kanal-Empfehlungen packen wir euch in die Beschreibung von der Folge mit rein. Könnt ihr runterscrollen und dann mal reinschauen.
Machen wir.
Dann vielen Dank, Lara.
Ich danke dir.
Vielen, vielen Dank.
Für deine Offenheit. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, genau. Bis zum nächsten
Tschüss.
Mal. Ciao.